Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Es sind Zahlen, die schockieren. Gerade kurz vor dem 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. 360 neue Fälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr allein im letzten Jahr. Wir berichten darüber ebenso wie über die Verbreitungswege des Coronavirus. Außerdem über die Rettungsarbeiten und Trauerfeiern nach dem schweren Erdbeben in der Türkei. Und der Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich um die Erinnerungskultur an den Holocaust, die bald ohne lebende Zeitzeugen auskommen muss. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Der Hitlergruß auf einer privaten Feier, das Hören rechter Musik, Hakenkreuz, Schmierereien in Kasernen. Es sind immer nur Einzelfälle, die da an die Öffentlichkeit gelangen. Aber tatsächlich gibt es offenbar viele davon, sehr viele. Der militärische Abschirmdienst, kurz MAD, hat Zahlen bekannt gegeben. Er ermittle momentan gegen 550 Bundeswehrsoldaten wegen des Verdachts auf Rechtsextremismus. Mehr von Johannes Kuhn.
Diese Zahlen nennt Christoph Gramm, Chef des militärischen Abschirmdienstes MAD, der Zeitung Welt am Sonntag. Der MAD verzeichnet damit eine deutliche Zunahme der Ermittlungen. Alleine 2019 seien 360 neue Verdachtsfälle hinzugekommen. Die grüne Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger sitzt im Verteidigungsausschuss. Sie interpretiert die Entwicklung so.
Also wir beobachten schon in den letzten Jahren, dass die Zahlen immer weiter steigen. Jetzt kann man das deuten als größere Sensibilität in der Bundeswehr und deshalb mehr Fälle oder eben auch als Zunahme von Rechtsextremen in der Bundeswehr. Das könnten wir bisher im Ausschuss mal nicht so abschließend klären. Aber natürlich ist jeder Fall ein Fall zu viel.
Derzeit dienen etwa 183.000 Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Im vergangenen Jahr habe man insgesamt 14 Personen eine verfassungsfeindliche Haltung nachweisen können. Unter ihnen 8 Rechtsextremisten, so Gramm. Zudem habe der militärische Nachrichtendienst 40 Personen mit fehlender Verfassungstreue identifiziert. Die Sensibilisierung wachse, so Gramm, sowohl im MAD als auch bei der Bundeswehr selber. Letzteres hält FDP-Fraktionsvize Stefan Thome für eine wichtige Entwicklung. Er sitzt im parlamentarischen Kontrollgremium, das die Entwicklungen untersucht.
Wir wissen von Fällen, dass vor vielen Jahren es Vorfälle gegeben hat, die unbedingt meldepflichtig gewesen wären, aber nicht gemeldet worden sind, weil Soldaten das Gefühl hatten, ihre Meldung wird nicht ernst genommen, das bleibt beim Kommandeur liegen, es wird nicht weitergegeben. Und das wird sich jetzt ändern. Auch vorgesetzte Soldaten, Kameraden wissen jetzt, dass es keine Kleinigkeit ist, sich menschenverachtend, rassistisch, ausländerfeindlich zu äußern.
In der Vergangenheit hatte es immer wieder Berichte über rechtsradikale Vorfälle und Haltungen innerhalb der Bundeswehr gegeben. Das Verteidigungsministerium habe das Problem lange unterschätzt, so die Grünen-Politikerin Brugger.
Das Verteidigungsministerium hat die Gefahr viel zu lange nicht wirklich erkannt. Die haben immer so nach dem traditionellen Nazi-Ausschau gehalten, dass sich die neue Rechte aber viel subtiler und ganz anders aufgestellt hat, ist denen trotz zahlreicher Hinweise erst wirklich sehr spät klar geworden. Das muss man auch auf jeden Fall kritisieren. Ich habe das Gefühl, so langsam erkennen sie das Problem im Verteidigungsministerium, beim MAD auch.
Auch das Kommando Spezialkräfte KSK war in den Blickpunkt gerückt. Die Eliteeinheit ist für Gefangenenbefreiung und Terrorismusbekämpfung zuständig. Ihr gehören nur 1.100 Soldaten an, unter denen laut Gramm derzeit 20 Verdachtsfälle von Rechtsradikalismus untersucht werden. Anfang 2019 lag die Zahl der Fälle noch ungefähr bei der Hälfte. Die CDU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte im Dezember die Spezialkräfte rhetorisch besonders in die Verantwortung genommen.
Jeder, der in irgendeiner Art und Weise radikal bei der Bundeswehr auffällt, hat in dieser Bundeswehr keinen Platz. Und das gilt insbesondere für das KSK. Denn das KSK ist ein Stück Aushängeschild, es empfindet sich selbst als solches und deswegen hat es selbst eine besondere Verantwortung.
Um für größere Transparenz zu sorgen, will der MAD der Forderung nachkommen, einen jährlichen öffentlichen Tätigkeitsbericht vorzulegen, wie dies auch der Bundesverfassungsschutz tut. Das helfe, Klarheit zu gewinnen, so FDP-Mann Thome.
Das ist keine Anklangerung der deutschen Bundeswehr. Es kann sogar eher dazu beitragen, dass auch mehr Transparenz klarer wird, was in der Bundeswehr geschieht, um auch Gerüchten und sonstigen Dingen entgegenzuwirken.
Unklar ist allerdings, wie detailliert der Bericht sein wird. Zum Beispiel, ob er Statistiken über Extremismusvorfälle an einzelnen Bundesstandorten enthält.
Der MAD ermittelt gegen 550 Bundeswehrsoldaten wegen des Verdachts des Rechtsextremismus. Zu diesem Thema hören Sie auch den Kommentar um 19.05 Uhr. Unterdessen hat die Bundeswehr die Ausbildung kurdischer Sicherheitskräfte im Nordirak heute wieder aufgenommen. Die Mission war vor gut 3 Wochen wegen der Eskalation im Iran-Konflikt unterbrochen worden. Die etwa 90 Bundeswehrsoldaten durften das Camp in Erbil nicht verlassen. Themenwechsel. Morgen wird in Auschwitz-Birkenau der Befreiung des früheren Vernichtungslagers dort vor 75 Jahren gedacht. Mit dabei rund 200 Überlebende, dazu Staats- und Regierungschefs, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und während in Polen erinnert wird, wird anderswo wieder oder weiter gehetzt gegen Juden. Jetzt hat sich Außenminister Heiko Maas dazu im Spiegel geäußert. Cecilia Reible.
Ein einziger Albtraum, eine Schande, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. So beschreibt Außenminister Heiko Maas die traurige Tatsache, dass sich viele Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland nicht mehr zu Hause fühlen. Antisemitismus sei heute wieder Alltag für Jüdinnen und Juden. Täglich würden sie auf den Straßen offen angegriffen oder im Internet bedroht und beschimpft. Allein in Berlin habe es in 6 Monaten mehr als 400 solcher Übergriffe gegeben, schreibt der SPD-Politiker in seinem Gastbeitrag für den Spiegel. Und er kündigt Taten an. Die Bundesregierung werde den Kampf gegen Judenfeindschaft zu einer Priorität machen, wenn Deutschland in der 2. Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft und den Vorsitz im Europarat übernimmt. Dazu wolle Berlin ein europäisches Netzwerk der Antisemitismusbeauftragten aller Mitgliedstaaten gründen und einen europäischen Aktionsplan verabschieden. Strafverfolgung und ein besserer Schutz jüdischer Einrichtungen sollen ebenso dazu gehören wie Bildungs- und Integrationsmaßnahmen. Auch im Internet müsse schärfer gegen Holocaustleugner vorgegangen werden, schreibt Maas weiter. Deutschland werde während der EU-Präsidentschaft daher den Kampf gegen Hasskriminalität und Desinformationskampagnen im Netz intensivieren. Der Außenminister gibt in seinem Gastbeitrag aber auch zu bedenken, die Politik könne nicht die Solidarität im Alltag ersetzen. Dazu sei es nötig, dass jeder und jeder Farbe bekennt gegen Antisemitismus. Auf der Straße, auf dem Schulhof, im Internet.
Vielleicht sollten ja die, die heute den Holocaust leugnen oder relativieren, die, die wieder gegen Juden hetzen, die sie diskriminieren oder bekämpfen, einfach mal Eva Fahidi zuhören. Sie ist 95 und eine der letzten Auschwitz-Überlebenden. Zdzian Govedarica hat sie zu Hause in Budapest besucht.
In ihrer Wohnung im 3. Stock eines Altbaus im Herzen der ungarischen Hauptstadt Budapest empfängt uns Eva Fahidi, als seien wir alte Bekannte. Sie möchte nicht gesiezt werden und auf die Frage, ob wir die Themen des Gesprächs vorab absprechen sollen, winkt die 94-Jährige ab.
Ich denke immer, dass wenn man mir eine Frage stellen will, soll es sein. Ich hoffe immer, dass etwas aus den Antworten doch herauskommt.
Als eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocaust hat Eva Fahidi in den vergangenen Jahren viele Antworten auf viele Fragen gegeben. Sie könne nicht anders, sagt die zierliche Frau mit wachen grauen Augen und halblangem weißen Haar.
Ich bin deshalb am Leben geblieben, weil ich muss darüber schreiben, brüllen, alles muss ich machen, alle meine Möglichkeiten muss ich einsetzen, um den Menschen zu erzählen, was da die Wahrheit gewesen war.
Eva Fahidi wächst im ungarischen Debrecen als Tochter eines Holzhändlers auf. Ihre Familie tritt 1936 zum Katholizismus über. Eva Fahidi und ihre Schwester besuchen eine Klosterschule. 1944 wird Ungarn von Nazi-Deutschland besetzt. Eva Fahidis Familie wird verhaftet und Ende April 1944 nach Auschwitz-Birkenau verschleppt.
Und sofort bei der Ankunft sind aus 3 Menschen 2 sofort ins Gras gegangen.
Darunter auch Evas Mutter und Schwester, die vom berüchtigten SS-Arzt Josef Mengele höchstpersönlich in die Gaskammer geschickt werden. Eva Fahidi wird als arbeitsfähig beurteilt und entkommt dem Tod. Mit 2 Mitschülerinnen aus Debrecen bildet sie im Todeslager eine Überlebensgemeinschaft.
In Birkenau ist jeden Morgen der Wagen gekommen, der die Leichen gesammelt hat. Und nie haben wir darüber gesprochen, dass Ich bin morgen in diesen Leichenwagen drin. Ist uns wirklich nicht eingefallen. Und wenn es einem sehr schlecht gegangen ist, dann haben wir einen Zaubersatz gehabt, weil wir haben gesagt, dass Mutti und Papa erwarten dich zu Hause. Also du musst das schreckliche Essen schlucken und du musst aufstehen.
Nach dem Schicksal ihrer Familie erkundigt sich Eva Fahidi bei einer Lagerinsassin aus der Slowakei, die als Kapo arbeitet. Diese zeigt auf den Rauch der Krematorien des Lagers.
Stell dir das vor, dass man sagt dir, dass deine Eltern dort sind im Rauch. Wie kannst du das verstehen? Und wenn man es auch ein bisschen auffasst mit dem Verstand, mit der Seele, kann man es nicht verstehen.
Nach 6 Wochen in Auschwitz wird Eva Fahidi ins Lager Münchmühle nach Hessen überstellt, eines der vielen Außenlager des KZ Buchenwald. Dort muss sie 12 Stunden am Tag Zwangsarbeit leisten. Am Ende des Krieges überlebt sie einen der berüchtigten Todesmärsche und kehrt schließlich im Herbst 1945 nach Ungarn zurück. Als einzige Überlebende einer Großfamilie. Sie heiratet, bekommt eine Tochter und lebt unauffällig in Budapest. Über ihre Erlebnisse spricht sie lange Zeit nicht.
59 Jahre habe ich nicht geschrieben, nicht gesprochen, nichts getan. Jetzt muss ich, als ob ich dazu gezwungen wäre. Ich habe kein anderes Thema.
Seit Anfang der 90er Jahre besucht Eva Fahidi regelmäßig Deutschland, gibt Interviews, hält Vorträge, schreibt Berichte und sagt als Zeugin und Nebenklägerin in Strafprozessen gegen ehemalige SS-Leute aus.
Ich will wirklich und aufrichtig ein normaler Mensch werden. Ein normaler Mensch hasst nicht, sondern hat die anderen Menschen lieb. Also ich will kein Mensch werden, der hasst.
Dass Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auch heute nicht verstummt sind, nennt Eva Fahidi schrecklich. Kommentieren möchte sie das aber nicht weiter. Sie sagt, dass sie sich grundsätzlich nicht zum aktuellen politischen Geschehen äußere. Zum Abschied gibt sie uns aber noch Folgendes mit auf den Weg.
In meiner Meinung sollte, was verbindlich und offiziell ist, gegen den Hass arbeiten. Und das ist sehr traurig, wenn man das nicht erfährt.
Eine starke Frau, Eva Fahidi, Szczan Govedaritsa, hat sie getroffen. In China steigt die Zahl der Coronavirus-Patienten weiter an. Staatliche Medien berichten von bisher 56 Todesopfern und knapp 2000 Patienten. Die nationale Gesundheitsbehörde hat jetzt erste Erkenntnisse zum Virus und zu den Ansteckungswegen bekannt gegeben. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Unser Wissen über das neue Coronavirus ist begrenzt. Das räumte der Leiter der Nationalen Gesundheitskommission Ma Xiaowei heute in Peking ein. Die exakte Quelle haben wir noch nicht ausgemacht. Auch ist weiter unklar, wie das Virus genau übertragen wird und ob es sich verändern kann. Um die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu bremsen, setzen Chinas Behörden weiter darauf, Reisen einzuschränken. Die Leute sollen möglichst zu Hause bleiben. In der kompletten südchinesischen Provinz Guangdong müssen Menschen ab sofort einen Mundschutz tragen, wenn sie öffentliche Orte besuchen, also Cafés, Parks, Restaurants, Friseursalons und so weiter. Mit mehr als 110 Millionen Einwohnern ist Guangdong der bevölkerungsreichste Landesteil der Volksrepublik. Auch die Großstadt Nanjing hat eine Mundschutzpflicht angeordnet, berichten staatliche Medien. Ma Xiaowei. Das Virus kann sich auch während der Inkubationszeit ausbreiten, also bevor sich Krankheitssymptome bemerkbar machen. Die Inkubationszeit beträgt im Schnitt 10 Tage. Es gab aber auch Fälle, bei denen die Krankheit nach einem Tag ausgebrochen ist. Die längste Inkubationszeit lag bei 14 Tagen. Diese Aussage macht deutlich, es wird noch einige Tage dauern, bis das ganze Ausmaß der Viruserkrankung in China wirklich sichtbar wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Infizierten noch deutlich steigen wird in den kommenden Tagen. Erst danach rechne er mit einem Rückgang, sagte der Leiter der Nationalen Gesundheitskommission. Als Ausgangspunkt der neuartigen Viruserkrankung gilt eine inzwischen geschlossene Markthalle in der Stadt Wuhan, die für ihren Wildtierhandel bekannt war. Neben lebenden Fischen, Krebsen und Muscheln wurden dort zeitweise auch Schlangen verkauft, außerdem diverse Säugetier- und Vogelarten. Den Handel mit solchen wild gefangenen Tieren hat Chinas Staats- und Parteiführung nun bis auf Weiteres verboten, und zwar landesweit. Das soll die Ausbreitung des Virus bremsen. Chinas staatliche Sportverbände haben mehrere Großveranstaltungen abgesagt, unter anderem die nationalen Winterspiele, die für Mitte Februar im Landesteil Innere Mongolei geplant waren. In der Stadt Wuhan gibt es auch ein US-Konsulat. Die amerikanische Regierung hat angekündigt, dort übermorgen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszufliegen. Auch der Autokonzern Peugeot Citroën will französische Angestellte und deren Familien aus Wuhan herausbringen. Das Auswärtige Amt in Berlin rät deutschen Staatsbürgern, nicht notwendige Reisen in die betroffenen Gebiete in der Provinz Hubei zu verschieben. Das Risiko für Reisende in Wuhan werde als moderat eingeschätzt, hieß es aus Berlin. Wegen des chinesischen Frühlingsfestes sind in ganz China noch bis Ende der Woche Feiertage. Behörden, Schulen und viele Firmen und Geschäfte sind ganz regulär geschlossen. Ein Großteil der Chinesinnen und Chinesen hat noch bis Donnerstag frei. Völlig offen ist bisher, wie es danach in China weitergeht, wenn eigentlich das normale Leben der Menschen wieder losgehen würde. In Peking sollen Schulen, Kindergärten und Universitäten zunächst geschlossen bleiben. Auch in Hongkong wurden die Schulferien verlängert.
Steffen Wurzel aus China. Der Verdachtsfall des Coronavirus bei einer Frau in Berlin hat sich nicht bestätigt. Das Testergebnis war negativ, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit heute mit. Nach Italien. Vor ein paar Jahren, da war die Fünf-Sterne-Bewegung mit ihren populistischen Lösungsansätzen ein Hoffnungsschimmer für viele Menschen. Sie hat es sogar in die Regierung geschafft. Doch nun droht sie im Chaos zu versinken nach dem Rücktritt ihres Vorsitzenden Luigi Di Maio am Mittwoch. Profitieren könnte die rechte Lega von Matteo Salvini, richtungsweisend deshalb die heutigen Wahlen in zwei Regionen. Jörg Seiselberg.
Bis 23 Uhr kann noch gewählt werden. Vor allem der Abstimmung in der Emilia-Romagna wird eine nationale Bedeutung zugemessen. In dieser Region zeichnet sich eine sehr hohe Wahlbeteiligung ab. Bis Mittag hatten mehr als doppelt so viele Wähler ihre Stimmen abgegeben wie in der vergangenen Regionalwahl. Die rechte Lega von Matteo Salvini hofft in der Region mit der Hauptstadt Bologna auf einen historischen Wahlsieg. Die Emilia-Romagna galt bislang als rote Hochburg. Die Mitte-Links-Parteien gewannen in dieser wirtschaftlich starken Region stets mit großem Vorsprung. Jetzt scheint ein Machtwechsel möglich. Die Herausforderin der Lega liegt laut Umfragen fast gleich auf mit dem erneut kandidierenden Regionalpräsidenten des Mitte-Links-Bündnisses. Salvini hat angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs in der Emilia-Romagna würde er morgen den Rücktritt der Regierung in Rom verlangen, da deutlich sei, dass die linken Parteien nicht einmal in ihren bisherigen Hochburgen eine Mehrheit haben. Ministerpräsident Conte dagegen betont, es handle sich um Regionalwahlen, er sehe keine Auswirkungen auf die Regierung in Rom. Außer in der Emilia-Romagna wird heute noch in Kalabrien gewählt. Die süditalienische Region hat mit Wirtschafts- und Mafia-Problemen zu kämpfen. Dort sagen Umfragen einen deutlichen Erfolg für Salvinis rechte Lega voraus.
Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben im Osten der Türkei suchen die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden, auch wenn die Hoffnung in der klirrenden Kälte schwindet. Die Zahl der Toten ist nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde auf 36 gestiegen. Und während getrauert wird, bleibt die Angst vor weiteren Beben. Thomas Bormann.
Die ersten Toten des Bebens von Freitagabend sind beerdigt. Zu den Trauerfeiern heute in Elazığ reiste auch der oberste Geistliche der Türkei an, Ali Erbaş. Er sprach das Trauergebet. Ein paar Häuserblocks weiter suchen Bergungsmannschaften in den Trümmern eines eingestürzten Wohnhauses noch immer nach Vermissten. Bisher hatten sie hier lediglich drei Leichen bergen können. Vergangene Nacht waren eine Fernsehkamera und ein Mikrofon dabei bei einer dramatischen Rettungsaktion. Bitte helft mir, fleht eine junge Frau mit schwacher Stimme. Sie ist zu dem Zeitpunkt schon seit 28 Stunden zwischen den Trümmern ihrer Wohnung eingeklemmt. Es ist bitterkalt, nachts minus 8 Grad. Eine Helferin des Bergungsteams redet der jungen Frau gut zu, während andere aus dem Team Trümmer beiseite stemmen. Und tatsächlich, die junge Frau wird geborgen. Zuvor hatten Helfer schon die zweijährige Tochter der Frau verletzt aus den Trümmern gezogen. Mittlerweile, zwei volle Tage nach dem Beben, schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu bergen. Aber die Retter geben nicht auf, sie suchen noch nach gut einem Dutzend vermisster Personen. Tausende Menschen werden auch die kommende Nacht in Notunterkünften oder im Freien verbringen, aus Angst vor den zahllosen Nachbeben, so wie dieser Familienvater. Vorhin war wieder so ein Nachbeben mit der Stärke 5,1. Wir gehen nicht zurück in unsere Wohnung. Wir bleiben lieber hier im Freien und wärmen uns am Feuer. Hier in Elazığ, wie auch in vielen anderen Regionen der Türkei, bebt die Erde regelmäßig. In Anatolien stoßen Erdplatten aneinander. Dort, wo sie sich reiben, an den sogenannten Verwerfungslinien, ist die Erdbebengefahr am größten. Im Internet kursierte am Wochenende ein Video mit der Botschaft, Experten hätten schon vorher gewusst, dass ein solches Beben kommen wird. Forscher der Technischen Universität Istanbul haben eine Warnung für die ostanatolische Verwerfungslinie ausgesprochen, heißt es in dem Video. Und manche Bürger fragten empört, warum die Regierung die Bevölkerung denn nicht gewarnt habe. Nun, die Antwort ist, niemand kann den genauen Ort und den genauen Zeitpunkt eines Erdbebens voraussagen. Die Verwerfungslinie zieht sich durch die gesamte Türkei. Wo und wann genau aber die Erde bebt, können Experten allenfalls 3 Sekunden vorher sagen, viel zu spät, um Bewohner zu warnen. Der beste Schutz vor Erdbeben sei, so wiederholen Experten im türkischen Fernsehen immer wieder, wenn Häuser erdbebensicher gebaut würden und wenn sich Bauherren auch wirklich an die Vorschriften halten würden. Hier habe sich in der Türkei zwar einiges zum Guten verbessert, aber, so warnte die Istanbuler Vereinigung der Bauingenieure noch vor kurzem, allein in der Metropole Istanbul seien 1 Million Gebäude nicht erdbebensicher gebaut. Ähnliches gelte für die gesamte Türkei. Vor allem deshalb gäbe es bei Erdbeben immer wieder viele Tote.
Thomas Bormann über die Lage nach dem Erdbeben in der Türkei. Eigentlich ist das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump eine Farce, denn schon jetzt ist klar, seine republikanischen Parteifreunde im Senat werden ohnehin nicht zustimmen. Und doch hat sich Trumps Anwaltsteam gestern alle Mühe gegeben, die Vorwürfe gegen den US-Präsidenten auszuräumen und die Demokraten zu attackieren. Claudia Sarre.
Nur 2 Stunden dauerte der Auftritt der Verteidiger von US-Präsident Trump im Senat. Wer auf die Fakten schaue, sehe klar, dass der Präsident nichts falsch gemacht habe, stellte Patsy Poloni fest. Er ist der Rechtsberater des Weißen Hauses und Leiter des Verteidigungsteams im Impeachment-Verfahren gegen Trump. Sehr, sehr gefährlich sei das, was die Demokraten da täten, fügte er hinzu. Mit einer Amtsenthebung würde den Wählern ihr Recht genommen, bei den Wahlen im November selbst über Trump abzustimmen. Mike Porpora, ein weiteres Mitglied des Verteidigerteams, sagte, das Gesprächsprotokoll des Telefonats zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zeige deutlich, dass es in dem Gespräch nie um militärische Hilfe für die Ukraine gegangen sei. Die ukrainische Regierung habe bestätigt, es habe kein Quid pro Quo, keine Gegenleistung gegeben und es sei kein Druck auf sie ausgeübt worden. Heute wird das Amtsenthebungsverfahren für einen Tag ausgesetzt. Die Plädoyers der Verteidiger sollen morgen fortgesetzt werden. Cipollone kündigte bereits an, sein Verteidigerteam werde wohl nicht die gesamte Redezeit von 24 Stunden benötigen. Nach den Plädoyers beider Seiten dürfen die Senatoren dann schriftlich Fragen stellen. Erst dann soll über die Vorladung von Zeugen entschieden werden. Es wird erwartet, dass die Republikaner gegen die Anhörung von Zeugen stimmen werden.
Gerade eine Woche ist es her, da hatten sich 16 Länder und internationale Organisationen darauf verständigt, die Einmischung von außen in den Libyen-Krieg zu beenden. Das bedeutete auch keine Waffenlieferungen. Aber die Vereinbarung von Berlin wird offenbar gebrochen. Georg Schwarte.
Die UN-Mission UNSMIL für Libyen meldet so wörtlich unverhohlene und andauernde Verstöße gegen das Embargo. Das Auswärtige Amt in Berlin sagte, es sei besorgt über eine Reihe von unbestätigten, aber glaubwürdigen Berichten zu Embargo-Brüchen auf beiden Seiten. UNSMIL hatte zuvor berichtet, dass in den vergangenen 10 Tagen etliche Flugzeuge in Libyen gelandet seien, die moderne Waffen, gepanzerte Fahrzeuge sowie Militärberater und Kämpfer für beide Konfliktparteien ins Land geschafft hätten. Bei den Lieferanten handele es sich um UN-Mitgliedstaaten, darunter mehrere Teilnehmer der Berliner Konferenz. Die unter deutscher Federführung zustande gekommene Libyen-Konferenz war zuvor von Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Waffenstillstand in Libyen bezeichnet worden. Zuvor hatte unter anderem die Türkei Waffen- und Militärberater an die offiziell anerkannte libysche Regierung geschickt, Russland wiederum den Rebellengeneral Haftar logistisch unterstützt. Das Auswärtige Amt teilte mit, jetzt komme es darauf an, zu einem stabilen Waffenstillstand zu kommen, den die Militärkommission bestehend aus jeweils 5 Vertretern der Konfliktparteien in den kommenden Tagen aushandeln wolle. Nach UN-Angaben werde die fragile Waffenruhe derzeit aber von der anhaltenden Entsendung von Kämpfern, Waffen und Munition bedroht.
Georg Schwarte über Embargo-Brüche nach der Libyen-Konferenz und damit zum Sport. Da war heute viel los, Jessica Sturmberg.
Und wir fangen an mit Fußball. Zum Abschluss des 19. Spieltages in der ersten Fußball-Bundesliga treffen gerade Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf aufeinander. In der 34. Spielminute steht es noch 0:0. Am Nachmittag hatte Werder Bremen auf dem Relegationsrang die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Und so viel sich die Bremer im Abstiegskampf vorgenommen hatten, so wenig erfolgreich waren sie. Henry Vogt.
Bei Werder Bremen reicht im Moment ein Rückschlag und das Spiel ist entschieden. Und zwar zugunsten des Gegners. Dieser Rückschlag fand in der 66. Minute statt. Im Anschluss an eine Hoffenheimer Ecke bekam Klaasen, der Bremer Mittelfeldspieler, den Ball so unglücklich ans linke Schienbein, dass er von dort über den Torhüter Pavlenka hinüber ins eigene Tor hineinfiel. Baumgartner in der 79. 4 Minuten später Adamian besiegelten die 4. Bremer Heimniederlage in Folge gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, der heute eine durchschnittliche Leistung zu einem Erfolg reichte.
Und die, der mit einem Platz hochklettert, auf Rang 7, während die Bremer auf dem Relegationsrang verbleiben. Bei der Handball-Europameisterschaft gab es in Stockholm ein hochspannendes und hochklassiges Finale zwischen Titelverteidiger Spanien und Kroatien. Thorsten vom Wege.
Spaniens Handballer haben es geschafft. Sie stehen erneut auf dem europäischen Handballthron. 22:20 hieß es am Ende gegen Kroatien vor 17.800 Zuschauern. In Stockholm hatten zunächst die Kroaten den besseren Start, aber Spanien ließ sich davon überhaupt nicht irritieren. Im Gegenteil, mit Eiseskälte kamen sie Tor um Tor heran, gingen mit 12:11 zur Pause in Führung und setzten sich ihrerseits auf 16:12 ab. Aber das reichte nicht, denn Kroatien kämpfte sich wie schon zuvor gegen Deutschland und Norwegen im Halbfinale erneut zurück, kam zum 20:20 Ausgleich, hatte dann aber nichts mehr zuzusetzen, sodass der Erfolg für die Iberer in Ordnung geht.
Und jetzt kommen wir zu den Tennis Australian Open. Da schauten heute viele gespannt auf das Match der erst 15 Jahre alten US-Amerikanerin Coco Gauff, die Titelverteidigerin Naomi Osaka in der 3. Runde bezwungen hatte. Thomas Perlebach über den 7. Turniertag in Melbourne.
Coco Gauff muss weiter auf ihr erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Das 15 Jahre alte Supertalent unterlag letztlich deutlich der auch erst 21-jährigen Sofia Kenin in 3 Sätzen. Weitergekommen ist auch die Nummer 1 der Welt, Ash Barty, die im Viertelfinale auf Petra Kvitova treffen wird. Bei den Herren zieht Topfavorit Novak Djokovic weiterhin einsam seine Kreise, besiegt der Argentiniens Diego Schwartzmann glatt in 3 Sätzen. Nicht zu stoppen ist auch Roger Federer, der hier zum insgesamt 15. Mal das Viertelfinale erreicht hat.
Und zum Wintersport und dem Abschluss des 80. Hahnenkammrennens in Kitzbühel. Da hofften die Deutschen im Slalom heute, dass es bei diesem Jubiläumswochenende für einen Podestplatz reichen könnte. Aber die Hoffnung erfüllten sich nicht. André Siems.
Die Ausgangssituation war eigentlich klasse. 3 Deutsche hatten sich für den 2. Durchgang qualifiziert, darunter Linus Strasser als 14. und Anton Tremmel, der mit hoher Startnummer überraschend als 7. durchkam. Die 2. Hälfte des Rennens war dann aber für 2 Deutsche eine Enttäuschung. Strasser riskierte viel, schied nach einem Fahrfehler aus. Anton Tremmel riskierte dagegen nichts und wurde nur 18. Sebastian Holzmann. Als 30. kam er gerade noch so in den 2. Lauf und schob sich auf Rang 17 nach vorne. Den Sieg holte sich der Schweizer Daniel Juhl.
Auch bei den Skispringern klappt das heute beim Weltcup im polnischen Zakopane nicht mit einem Platz auf dem Podium. Aber eine dennoch gute Mannschaftsleistung, berichtet Volker Hirt.
Es hat nicht ganz gereicht fürs Podium. Platz 4 und 5 für Stefan Laie und Karl Geiger. Das ist allerdings ein hervorragendes Ergebnis. Hinter 2 Polen und einem Österreicher, Kamil Stoch, siegte vor Stefan Kraft und David Kubacki. Karl Geiger war als Träger des gelben Trikots nie gefährdet. Sein Vorsprung in der Weltcup-Gesamtwertung ist nur ein wenig geschmolzen. Platz 4 und 5 waren auch die Ausbeute von Juliane Seifert und Katharina Althaus beim Weltcupspringen der Frauen im rumänischen Rasnov.
3 Wochen sind es noch bis zur jährlichen Biathlon-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in Antholz stattfindet. Und während die Frauen bisher nicht ihre Form gefunden haben, läuft es bei den Männern ganz ordentlich. Von den beiden Massenstartrennen zum Ende des Weltcups in Pokljuka berichtet Thomas Kunze.
Ganz eindeutig sorgte Benedikt Doll für das Highlight des Massenstarttages auf der Pokljuka. Doll holte sich im Zielsprint nach einer grandiosen Schlussrunde Platz 2 hinter dem souveränen Sieger Quentin Fillon-Maillet aus Frankreich. Zweitbester Deutscher wurde Philipp Horn auf Rang 12. Bei den Frauen lief im Anschluss dann nicht so viel zusammen. Dennis Herrmann hatte keinen guten Tag am Schießstand. 5 Strafrunden waren zu viel für die schnelle Sechsin, die auf der Strecke auch keine Plätze gut machen konnte. Rang 15 war letztlich schon ein bisschen enttäuschend. Den Sieg im Massenstart der Frauen feierte die Schwedin Hanna Öberg vor Lisa Vitozzi aus Italien.
Und ausführliche Sportberichte haben wir dann gleich in der Sendung Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr.
Vielen Dank, Jessica Sturmberg, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Ullmeier. Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche.